ARD.
Man kann sich gedanklich auf der Hinfahrt darauf vorbereiten, was man grundsätzlich leisten muss an dem Tag. Aber dann geht die Tür auf und dann sitzt da ein Mensch und sie sehen ein 14-jähriges Mädchen, was viel älter aussieht, was sehr müde aussieht, sehr betroffen von der Tat offensichtlich. Ja, es war der Blick einfach. Die Augen waren unheimlich müde und erschöpft. Auch die Körperhaltung, alles war gar nicht jugendlich und dem Alter angemessen. Und da war auf den ersten Blick klar, das ist jetzt ein Mensch, der sehr belastet ist.
Ein Phantombildzeichner zeichnet Gesichter aus den Erinnerungen von anderen. Das ist hier heute eine Geschichte, da geht es vor allem um Empathie.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Herzlich willkommen, ich bin Jost Schmidt und in dieser Folge lernen wir Kriminalhauptkommissar Uwe kennen. Das ist ein Mann mit vielen klugen Gedanken. Manchmal gibt es so Leute, die könnten 10 Podcast-Folgen füllen. Uwe ist so einer. Er ist Phantombildzeichner beim Landeskriminalamt in Mainz und hilft dabei, Täter zu fassen, indem er aus Erinnerungen im Gehirn Bilder auf dem Computer erschafft. Aber seine wichtigste Lektion über diesen Beruf hat er nicht in der Ausbildung gelernt, sondern von einem 14-jährigen Mädchen, das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Kleiner Hinweis direkt am Anfang, wir streifen heute das Thema Vergewaltigung. Das kann schwer zu ertragen sein, also im Zweifel überspringt die Folge lieber. Uwe, du bist schon viele Jahre Phantombildzeichner, hast sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wir wollen jetzt zurück ins Jahr 1997, da warst du 23 Jahre alt und hattest einen Einsatz, der dich sehr geprägt hat.
Ja, das war ziemlich am Anfang, vor allen Dingen meiner Zeit, wo ich wirklich alleine rausgefahren bin. Am Anfang hat mich noch ein Kollege begleitet, der so als Backup mit Erfahrung mir beistand. Und dann irgendwann, wie das so ist, lernt man das Fliegen und macht es alleine und ist dann halt auch alleine verantwortlich. Ne? Und das ist eine besondere Situation und die hatte ich damals.
Wie lange bist du jetzt zu diesem Zeitpunkt schon Phantombildzeichner?
So gut 1,5 Jahre war ich dann da in der Praxis drin und habe mich da auch wohlgefühlt. Ich habe gemerkt, das ist mein Ding. Ja, bin also mit einem guten Background in solche Fälle rein.
Du warst also noch ziemlich am Anfang deiner Karriere, aber du wurdest nicht direkt Phantombildzeichner. Was hast du davor gemacht bei der Polizei?
Ich war ja vor meiner Phantombildzeit auch Schutzpolizist. Und da hat man ständig mit Menschen zu tun, die gerade akut Opfer einer Straftat geworden sind.
Diese Erfahrung als Polizist auf der Straße, ich schätze, die war wichtig, ne?
Das hat mir natürlich unheimlich geholfen, diese Praxiserfahrung zu sagen, okay, hier ist jetzt jemand in einer akuten Stress- und Notsituation, entsprechend vorsichtig umzugehen mit der Person und sensibel zu sein.
Wir sind in einem Büro auf der Dienststelle. Ein 14-jähriges Mädchen ist, so ist die Ausgangslage damals, augenscheinlich Opfer einer Vergewaltigung geworden. Und Uwes Aufgabe ist es, mit Hilfe von ihren Aussagen ein Bild vom mutmaßlichen Täter zu zeichnen. Du kommst da also in dieses Büro, siehst das Mädchen dort sitzen. Was macht das mit dir?
Man kann sich gedanklich auf der Hinfahrt darauf vorbereiten, was man grundsätzlich leisten muss an dem Tag. Aber dann geht die Tür auf und dann sitzt da ein Mensch und sie sehen man sieht ein 14-jähriges Mädchen, was viel älter aussieht, was sehr müde aussieht, sehr betroffen von der Tat offensichtlich. Und das ist natürlich erstmal ein Moment, den man auch selbst verarbeiten muss. Man muss dann sehr schnell entscheiden, wie man sich verhält. Ja, weil man ganz am Anfang unsensibel ist oder unangemessen reagiert, dann fällt da eine Tür zu und dann wird es sehr, sehr schwer, an die Information wieder ranzukommen.
Du sagst, sie hat auf dich um viele Jahre gealtert gewirkt. Woran machst du das fest?
Ja, es war der Blick einfach. Die Augen waren unheimlich müde und erschöpft. Auch die Körperhaltung, alles war gar nicht jugendlich und dem Alter angemessen. Und da war auf den ersten Blick klar, das ist jetzt ein Mensch, der sehr belastet ist, nicht nur, weil ich die Geschichte kenne, sondern weil er da sitzt faktisch. Und dann ist es halt unheimlich wichtig, einen Anfang zu finden, der angenehm ist und der gut ist und der uns da Stück für Stück reinbringt, der Vertrauen aufbauen kann. Und dann gibt es die Phase, wo man seine Ausrüstung aufbaut. Und das war für mich sehr schwierig in dem Moment, weil es war absolut still. Und es war eine Stille, die ich direkt gesagt habe, die musst du irgendwie überbrücken. Du musst da irgendwas erzählen. Ne? Und dann habe ich einfach über meine Arbeit erzählt, einfach über einen Fall, den ich hatte und wie das so funktioniert. Und habe mich da also selbst locker geredet in einer angespannten Situation. Und das war genau das Richtige. Das war nämlich dann so wie so ein Erklären für das Mädchen, was eigentlich hier geplant ist, was wir vorhaben. Aber es hat auch gezeigt, da ist jetzt jemand, der spricht mit mir, der redet jetzt nicht so formell, ja, sondern der benutzt, so schrecklich weit waren wir ja altersmäßig nicht auseinander, der benutzt auch so meine Sprache. Und dann kommt der entscheidende Punkt, das muss authentisch sein. Also wenn ich heute so rede, dann kann das sein, dass es nicht authentisch ist, weil ich einfach älter bin. Aber es muss authentisch sein, damit es angenommen wird. Sonst, das merken die Menschen, sonst wird das nicht akzeptiert.
Wie frisch waren denn die Erinnerungen von diesem Mädchen, als ihr euch da zusammengesetzt habt? Also wie lange her war diese Tat?
Das war ein Tag vorher, es war also alles noch so neu und frisch, dass eine Untersuchung noch ausstand wohl. Und da hat man, also man hat das auch gemerkt, ja. Und das war ein entsprechend sensibler Moment, da einen Ansatz zu kriegen, der dem Mädchen ermöglichte, sich zu öffnen. Das war da ganz besonders wichtig. Ich habe das damals gespürt und ich wusste das auch rein von meiner Ausbildung her. Aber es war dann schon nochmal was anderes, das praktisch umsetzen zu müssen.
Also ihr habt euch schon unterhalten. Du hast ihr erklärt, wie du arbeitest. Wenn es dann um das geht, was sie erlebt hat, wo fängst du da an?
Man fragt zunächst mal, wie die Situation war, damit man mal so einen Eindruck bekommt, was kann ich fragen, was steckt an Potenzial in dem Bild drin, wo gibt es vielleicht Probleme. Das kann zum Beispiel sein, dass das Licht nicht optimal war oder dass es eine sehr kurze, dynamische Situation war. Dann wird es natürlich schwierig mit Details. Das muss ich wissen, damit ich meine Zeugin nicht überfordere in dem Moment. Damit ich auch angemessene Fragen stelle und wir synchronisieren uns sozusagen etwas. Also ich lerne, die Situation zu erfassen und die Zeugin lernt in dem Moment, wie ist der Weg überhaupt zum Bild? Weil die hat ja noch gar keine Vorstellung. Also ich hatte ganz selten mal den Fall, dass jemand schon mal ein Phantombild gemacht hatte, aber die Menschen sind völlig ratlos, wie das da jetzt funktionieren soll. Deswegen ist also auch das Erklären der Methodik auch mit der schrittweisen Vorgehensweise steht dann ganz am Anfang, bevor es überhaupt losgeht.
Dieser Weg zum Bild, wo fängst du da an?
Das Bild beginnt immer, bei mir zumindest, mit der Kopfbedeckung oder der Frisur, weil beides sehr viel Raum einnimmt. Ne? Also eine Frisur kann sehr individuell sein, ist auch etwas, was man in der Regel sehr schnell erfasst. Ja, oder eine Kopfbedeckung, ja, die ist sehr schnell abgespeichert. Und dann arbeitet man sich über die Augen, Nasen und den Mund vor zu einem Art Rolling, ja, der sich daraus ergibt. Man arbeitet mit Vorlagen. Das sind zum Teil gezeichnete, manchmal aber auch bearbeitete Fotovorlagen. Und das unterscheidet dann halt auch so ein Phantombild von einem Porträt. Das wird ganz gern verwechselt. Ja, das ist was ganz anderes. Also ich muss der Zeugin quasi auch ein Stück weit einen visuellen Reiz bieten, damit sie sich dran orientieren kann. Sonst müsste sie mir alles von Grund auf beschreiben. Und wer, das ist mal ein Augenpaar, ja, wer kann schon ein Augenpaar so beschreiben, dass ich genau weiß, wie es aussieht?
In unserem Fall heute ist das eine sehr schlimme, eine sehr hässliche Situation. Wie gut kann sich dieses Mädchen daran erinnern?
Ja, ich habe sofort gemerkt, die kam mit einem, wie man heute so schön sagt, mit einem Mindset zu diesem Termin. Ich will das. Ich will das unbedingt. Ja, sie war sehr motiviert. Und man hat auch gemerkt, dass sie diese Methodik des erstmal Selektierens von Teilen eines Gesichtes Und im zweiten Teil wird das dann verfeinert zeichnerisch, das heißt individualisiert, dass sie das total angenommen hat. Ja, dass sie also wirklich froh war, dass die Möglichkeit besteht. Und das ist natürlich in so einem Fall Gold wert, weil dann kommt eine Dynamik rein und man erlebt dann auch eine Mitarbeit. Ne? Und das ist das Beste, was passieren konnte. Und das war hier so. Man hat also sofort gemerkt, sie will das Bild erstellen und sie möchte ihren Beitrag leisten.
Wie ist das jetzt bei dem Fall hier mit dem Mädchen? Also wie lange arbeitet ihr zusammen, bis sie sagt, das Bild ist fertig?
Ja, man muss bedenken, hier bei so einem Fall findet natürlich ein Vorgespräch statt. Man nimmt sich mehr Zeit, um sich einfach die Gelegenheit zu geben, sich kennenzulernen. Das verlängert natürlich dann die reine Bearbeitungsdauer. Aber 1,5 Stunden muss man schon rechnen in so einem Fall.
Bist du dann derjenige oder ist sie diejenige, die dann sagt, das ist das Bild, jetzt ist es fertig?
Ja, das ist eine gute Frage, weil beides zusammenkommt. Am Ende steht immer die Meinung, die Einschätzung des Zeugen, der Zeugin, aber auch meine. Also ich beurteile den Weg zum Bild. Wie sicher war man sich? Wie viele Details sind eingeflossen? Ja, das sind wichtige Dinge, die helfen, die Qualität des Bildes einzuschätzen. Und der Zeuge sagt dann aus seiner Sicht, wie nah es rankommt. Das im Kontext zueinander, in Verbindung mit der Situation, in der beobachtet wurde, ergibt erst das Gesamtbild. Und das ist halt auch der Inhalt einer Einschätzung, die ich immer am Ende jedes Bildes abgebe für die Sachbearbeitung, dass die sehen, okay, das Bild ist gut, weil der Zeuge schätzt das mit 80% ein und das ist auch realistisch, weil. Oder der Zeuge sagt, war es denn nur 60%? Und dann sage ich auch manchmal, das Bild ist eigentlich viel besser, nur der Zeuge war sehr penibel.
Wie zufrieden warst du dann mit dem Ergebnis?
Es gibt einen Punkt, an dem man dann weiß, okay, das wird gut, weil wenn eine Auswahl in der ersten Phase die Teile sicher ausgewählt werden konnten und auf dem Weg dahin noch Einzelheiten geschildert werden, dann weiß man, okay, das wird ein rundes, aussagekräftiges Bild. Und das war hier so. Also ich hatte ein wirklich gutes Gefühl. Ich weiß nur noch, dass ich einfach aus meiner Perspektive heraus beeindruckt war, wie dieses Mädchen mit der Situation umgeht und wie sehr sie kämpft, weil man hat gesehen, ich habe dann auch mehrfach Pausen angeboten und gesagt, wir können noch gerne mal rausgehen und so. Und mal, nein, ich will das fertig machen. Ich will das jetzt, ich will das. Und dann sage ich mir, okay. Aber man hat ja angesehen, dass es anstrengend war. Und als es fertig war, dann kam dann wirklich so ein großer Durchschnaufer, so ein großes Ein- und Ausatmen.
Wir hören uns gleich an, wie die Geschichte von Uwe weitergeht. Davor ein kurzer Perspektivwechsel. Wir holen uns den Blick von außen von Günther Bubenicek und der sagt, das Bauen von so einem Phantombild, das kann ein psychischer Kraftakt sein. Günther Bubenicek ist Präventionsbeauftragter bei der Opferhilfeorganisation Weißer Ring im Landesverband Baden-Württemberg. Und davor war er selbst bei der Polizei, in der Kriminaltechnik und als Opferschutzkoordinator.
Bevor es zu einer Phantombilderstellung kommt, ist natürlich viel passiert. Oft eben ein Gewaltdelikt, wo Menschen unmittelbar betroffen sind, einen Kontrollverlust erlebt haben. Das heißt also, bei der Phantombilderstellung ist alles wieder präsent, kann alles wieder hochkommen und die Menschen fühlen sich also zurückversetzt in diese Situation und erleben eben diese Hilflosigkeit, diesen Kontrollverlust.
Und dieses sensible Vorgehen, wie wir das eben auch bei Uwe sehen, das braucht es auch.
Also natürlich geht es um die Täterermittlung, aber Täterermittlung ist nicht das Einzige, sondern es geht immer darum, auch in den Ermittlungen also die Tat aufzuklären und eben dadurch eben wieder Menschen die Kontrolle über ihr Leben zurückzugeben. Wichtig ist natürlich, dass man da sehr empathisch ist, ja, und auch sehr behutsam vorgeht, dass man alles erklärt, was man macht, die einzelnen Schritte und dass die Betroffenen also auch immer Stopp sagen können.
Uwe ist mit dem Phantombild fertig und die Hoffnung ist natürlich da, vielleicht kann dieses Bild den Täter überführen. Dieses fertige Bild, das ist ja aber nicht das Besondere für dich an dieser Geschichte, sondern diese Begegnung mit diesem Mädchen. Was genau hat dich da so geprägt?
Ja, sie hat gezeigt, dass Empathie und dass dieser menschliche Moment in der Phantombilderstellung unheimlich wichtig ist. Dass man also nicht nur an die Methode denken soll. Ich habe in all den Jahren technisch sehr viel entwickelt auf dem Gebiet, bis hin zum Patent. Das ist alles toll und schön, ja. Aber das wäre absolut wertlos, wenn da jemand sitzen würde ohne Empathie, ohne diesen Fokus auf den Mensch, der da sitzt. Ich habe sehr früh, ich glaube sogar als Konsequenz aus dem Termin und anderen, die folgen sollten, immer gesagt, der Mensch ist der Schlüssel zum Bild. Und das Bild entsteht immer mit ihrer Hilfe, nicht auf ihre Kosten.
Wenn das Phantombild fertig ist, was passiert dann? Also erfährst du irgendwann, was aus dem Fall geworden ist, ob der Täter gefasst wird, ob dein Bild da geholfen hat?
Ja, also zunächst mal sehe ich mich als Mosaiksteinchen in den Ermittlungen, ne? Also als Puzzleteil. Ja, da gibt es eine offene Stelle, die kann man füllen und dadurch erhält man vielleicht den entscheidenden Eindruck oder das entscheidende Teil, was noch fehlt, um das Puzzle komplett zu machen. Klar, ob man Erfolg hatte, erfährt man manchmal durch einen direkten Anruf oder durch eine Mail. Hier, wir haben Täterermittlungen, das hat geholfen oder das war jetzt sehr hilfreich. Wir hatten zwar schon einen Verdacht, aber das Bild hat das nochmal bestätigt oder das Bild war der entscheidende Punkt, um zum Beispiel einen Beschluss für eine Maßnahme bei der Staatsanwaltschaft zu erwirken, die Ähnlichkeit. Also es hat seinen Punkt gehabt in den Ermittlungen.
Wie ging der Fall mit dem Mädchen aus?
Das Bild wurde veröffentlicht und es gab ganz viele Hinweise auf eine Person. Und das war der Täter. Der ist wiedererkannt worden von ihr. Da gab es auch Spuren. Also sie wurde zweifelsfrei als Täter identifiziert. Und das war für mich, also da sind mir wirklich so fast die Tränen gekommen. Wenn man dann auch noch sich den Moment vorstellt, wo ihr gesagt wird, das Bild hat zum Täter geführt. Deine Arbeit, du hättest ihn festhalten können, es hätte denselben Effekt gehabt. Unbeschreiblich. Also heute würde ich sie gerne in den Arm nehmen, mal drücken und mal sagen, danke. Ich würde das Danke gern zurückgeben. Aus so vielen Gründen.
Nach so einer Tat, nach einem traumatischen Erlebnis, da haben nicht nur die Ermittler ein Interesse daran, Täter schnell zu finden und zu fassen. Auch für Opfer macht das Leben zumindest ein bisschen angenehmer und einfacher, wenn so eine Tat schnell aufgeklärt wird, sagt Günther Bubenicek.
Je schneller es gelingt, also die Tat aufzuklären, umso besser ist es, umso kürzer ist eben die Zeitspanne, in der die Betroffenen eben in dieser Situation leben müssen. Also nicht zu wissen, wer war das, warum hat er das gemacht, warum hat es mich getroffen. Also wichtig ist einfach, Menschen Unterstützung zu geben.
Wenn so ein Fall dann nie aufgeklärt wird oder das eben sehr lange dauert, dann belastet das nochmal zusätzlich.
Das ist natürlich sehr schwierig. Das kann natürlich auch dadurch ein Trauma sich entwickeln bzw. dann auch bleiben. Ganz klar und ganz entscheidend ist eben, dass die Betroffenen jedwede Unterstützung bekommen, dass sie gut begleitet werden, dass auch erklärt wird, dass jetzt nicht automatisch mit so einer Phantombilderstellung die Tat auch aufgeklärt werden kann. Aber ganz klar, es muss immer jemand an der Seite sein und immer erklären, was passiert.
Wir haben jetzt gerade von diesem prägenden Fall gehört, der ja auch schwer auszuhalten ist. Wir wollen aber mal dein Handwerk noch besser verstehen, in der Hoffnung natürlich, dass wir da nie bei dir sitzen müssen. Diese Phantombilder, also das Ergebnis, das kennen wir alle. Diese gruseligen Schwarz-Weiß-Bilder, die irgendwie auch immer im Warteraum von so Polizeiwachen hängen, am Flughafen bei der Passkontrolle, die wir vielleicht auch bei Aktenzeichen XY oder im Tatort sehen. Aber bis das fertig ist und so aussieht, so gruselig, bis dahin ist das ein sorgfältiges und ein geduldiges Arbeiten.
Ganz genau. Also es ist zunächst einmal, wenn man so will, eine Spurensicherung. Ja, es gibt eine Spur im Hirn, ja, die kann sichtbar gemacht werden. Ja, und genauso wie ein Daktyloskop eine Fingerabdruckspur sichtbar macht mit einem chemischen Mittel, mache ich das mit einem technischen Umweg sichtbar und entwickle das Bild zusammen mit dem Zeugen. Ne? Und das ist für mich erstmal ein Akt der Spur und der Beweissicherung.
Wie funktioniert die Technik dahinter?
Ja, also wir haben in Rheinland-Pfalz eine kombinierte Methode zwischen, also das wechselt zwischen der Präsentation von fertigen Gesichtsteilen im ersten Schritt, wo man dann also als Zeuge aus Einzeldatenbanken Frisuren auswählt, Augen auswählt, Nasen auswählt und erstmal einfach nur einen visuellen Eindruck beurteilt, im Prinzip gar nicht so beschreibt, sondern eine Ja-Nein-Entscheidung trifft und auf dem Weg dann zu der Auswahl der einzelnen Teile auch schon mir mitgibt, was zu ändern, anzupassen ist. Ja, manches mache ich sofort. Das geschieht dann mit einem speziellen Grafiktablett und einem Stift direkt am Computer. Und das heißt also, wir haben in der ersten Phase so eine Selektion von Einzelteilen, die sich zu einem Gesamtgesicht, zum groben Gesicht zusammensetzen. Und im zweiten Teil arbeitet man dann zeichnerisch, und zwar in Bezug auf zwei Dinge. Einmal handwerklich, dass man sagt, okay, ich verbinde diese Teile erstmal. Wir gucken mal, dass die alle so zusammengehören, gut platziert sind, korrekt dimensioniert sind. Und dann kommt das Überzeichnen quasi. Also man verändert die Frisur, man arbeitet das Alter rein, man kann so ganz flexibel deswegen sein.
Das klingt ja jetzt nach einer Aufgabe, die viele Fähigkeiten zusammen vereint. Also du bist eben nicht nur Zeichner.
Ja, das fasziniert mich auch manchmal. Ich habe zum Beispiel drei technische Großentwicklungen mitgemacht. Einmal, dass überhaupt digitalisiert wurde, dann, dass virtualisiert wurde, also dass man plötzlich von drei Dimensionen spricht. Und jetzt kommt KI, ja, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das sind alles Sachen, die einem auch zum Entwickler gemacht haben. Also ich habe Skriptsprache gelernt, ich habe ein Patent entwickelt, ich habe diese Datenbank so gestaltet, dass man verschiedene Perspektiven darstellen kann, übergreifend. Ne? Also das heißt, am Ende habe ich vielleicht ein dreiteiliges Bild von der Person. Ja, alles in diese Methodik eingebettet, ohne dass der Zeuge mehr Zeit braucht.
Also du bist Zeichner, in gewisser Weise bist du auch ein Psychologe, du bist Spurenfinder, Übersetzer. Was ist denn von all diesen Dingen für dich das Schwierigste?
Das Schwierigste an meinem Beruf ist, das war von Anfang an so, den Menschen, den man da vor sich sitzen hat, zu verstehen. Und das in ganz kurzer Zeit. Die Leute sitzen da zum Teil als Opfer einer Straftat oder die sind einfach nur aufgeregt, weil sie jetzt bei der Polizei sind und ich kann darauf natürlich standardmäßig reagieren, aber dann kriege ich auch eine standardmäßige Resonanz davon. Und zwar ist es ganz einfach so, Zeugen sind manchmal von etwas beeinflusst, was gar nichts mit der Tat zu tun hat. Ja, also ich hatte mal eine ältere Dame, die war sehr gehemmt, wirkte sehr passiv und mir ist das aufgefallen. Und dann habe ich sie mal gefragt, was ist denn los? Eigentlich gibt das, was ihnen passiert, ist das gar nicht so her, dass sie sich jetzt so Sorgen machen und dass sie so introvertiert darauf reagiert. Und dann stellte sich raus, dass es der Todestag ihres Sohnes war. Und das ändert natürlich alles. Dann kann man nicht nach Schema F vorgehen. Dann redet man halt auch mal über diese Situation. Und das war dann halt auch ein Schlüssel dafür, dass die Frau sich öffnen konnte und dass sie sich gesehen gefühlt hat in dem Moment.
Muss man sich das so vorstellen? Du musst erstmal hinter die Fassade von einem Menschen schauen, um dann überhaupt deine Arbeit machen zu können.
Ja, also das ist definitiv eine Aufgabe, die ganz am Anfang sogar steht. Ja, weil vielen Menschen fehlt der Mut. Die haben auch keine Erfahrungswerte, was Phantombilderstellung anbelangt, sind sowieso erstmal sehr skeptisch. Und hier ist es tatsächlich so eine Zuwendung zu den Menschen, die so der Türöffner ist. Ja, also einfach mal schauen, die Frage, wie geht's ihnen am Anfang zu stellen oder auch mal dann zuzuhören, wenn die erzählen, dass sie schlecht geschlafen haben, dass sie vielleicht sogar Beruhigungsmedikamente nehmen müssen. Das sind alles Faktoren, die dann auch die Taktung der Arbeit, also das Tempo, der Umgang, die Fürsorge während der Erstellung beeinflussen.
Manchmal ist es auch so, Uwe muss erstmal einen Schritt zurück machen und für sich überhaupt herausfinden, was meinen die Leute eigentlich.
Also mir hat mal ein Zeuge ganz ratlos versucht zu erklären, wie der Blick von dem Täter war. Und dann hat er so gemeint, ja, was soll ich Ihnen sagen? Mein Nachbar hat einen Rottweiler, der hat genauso geguckt. Das ist wunderbar, ja. Ich weiß, wie ein Rottweiler guckt und wahrscheinlich meinen sie damit das oder das. Und dann konnten wir uns sprachlich irgendwo annähern. Das war hier kurios, weil es vergleichsweise Tierreich war, die im Übrigen gar nicht so selten vorkommen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir plötzlich so ein Bild vor Augen hatten. Und da habe ich zu ihm gesagt, so, jetzt vertraue ich mal Ihrer Einschätzung, weil wie so ein Rottweiler guckt, kann ich mir sehr gut vorstellen, das könnte am Bereich der Augenbrauen und an der Stelle liegen. Da müssen wir noch korrigieren, wenn die Augenbrauen näher an die Augen kommen, dann wird der Blick cremiger, dann wird der unangenehmer, ne? Die Augen sind dann vielleicht ein bisschen schmaler. Das sind alles Sachen, die ich den Zeugen dann anbieten kann. Und das ist wichtig, dass sie das als Angebot verstehen. Ich darf also nicht hingehen und sagen, ja, also das sieht dann so aus, ne? Also machen wir das so und weiter geht's, sondern sagen, okay, wenn Sie mir das so schildern, habe ich eine Vorstellung davon, die könnte sich so umsetzen. Gucken Sie mal, da kann ich, weil wir am Computer arbeiten, vorher nachher zeigen. Ja, ich kann das Bild erstmal so lassen, kopiere es, mache die Änderung in die Kopie rein und dann kann der Zeuge in Ruhe hin und her schauen und sieht den direkten Vergleich, ne? Und so nähert man sich an. Aber das ist tatsächlich manchmal sehr lustig. Da gibt es auch, so ernst alles ist, auch lustige Momente.
Es gibt da noch einen wichtigen Punkt, sagt unser Experte Günther Bobenitschek. Nicht nur beim Thema Phantombilderstellung, sondern generell für Polizisten im Einsatz.
Empathie ist einerseits natürlich wichtig, aber Empathie ist nicht alles. Also ich muss mich gut einfühlen können und ein Stück weit auch mitfühlen, aber nicht zu sehr. Also wenn ich zu sehr mit den Betroffenen mitfühle und dann selbst von meinen Gefühlen übermannt werde, das kann natürlich auch passieren, dann kann ich auch als Polizeibeamter auch nicht mehr objektiv sein. Das heißt also ich kann nicht mit der Unschuldsvermutung und gut umgehen. Das heißt also, ich wäre dann parteiisch und befangen.
Eine Sache wollte Uwe noch unbedingt loswerden.
Leute, ihr könnt mitarbeiten. Ja, wenn ihr einen Straftäter seht, wenn ihr irgendwo Zeuge einer Straftat werdet, dann müsst ihr nicht dazwischen springen und euch in Gefahr bringen. Aber ihr könnt im Nachhinein als Zeuge da sein. Und ihr habt, da spreche ich auch für meine Kollegin, die mich seit einigen Jahren jetzt schon verstärkt, ihr habt super ausgebildete Leute da mit viel Motivation, die euch beistehen dabei. Also ja, meldet euch, seid da, versucht das mit dem Phantombild. Ja, seid optimistisch.
Wir haben jetzt hier einen Phantombildzeichner, der sagt, ein Mädchen hat hier quasi sein gesamtes Berufsleben geprägt. Und ich nehme für mich mit, Uwes Beruf, das ist nicht nur Technik, das ist vor allem ganz viel Menschlichkeit, zuhören, aufmerksam sein. Nächstes Mal sammeln wir auch kriminalistische Spuren und hören, was die Polizei in einem Todesermittlungsverfahren für krassen Aufwand betreibt und was die Polizei machen kann, wenn man so gar nichts über das Opfer weiß. Habt ihr noch mehr Lust auf Polizei und Justiz? Wir haben eine Podcast-Empfehlung für euch, die heißt Sprechen wir über Mord. Da redet mein Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt, gleicher Nachname wie ich, wir sind aber nicht verwandt, mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Thomas Fischer ist einer der bekanntesten Experten in der deutschen Justiz und die beiden reden über Fälle, Ermittlungen und Urteile, die sie juristisch sezieren, möchte ich sagen. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord, gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.